Kit Armstrong mit der Fuge aus Präludium und Fuge für Orgel G-Moll von Johann Sebastian Bach, bearbeitet für Klavier von Franz Liszt. So wünscht man sich das doch, der eine dort, die andere da, alles im Fluss und stetig voran. Allerdings, das funktioniert nicht immer. Und das ist das Thema der ersten Etappe unserer Sommermatinee auf Reisen. Es kommt doch oft zum Stau. Warum eigentlich? Peter Fortisch ist Professor am Karlsruher Institute of Technology und dort Leiter des Verkehrsinstituts. Er forscht an Verkehrsmodellierung und Simulation und zum Verhalten von Verkehrsteilnehmern. Guten Morgen, Herr Fortisch.
Guten Morgen, Herr Biesler.
Den Stau gibt's, klar. Wenn da eine Baustelle ist oder ein Unfall, dann ist das irgendwie auch plausibel. Das kommt aber auch vor, dass gar nichts davon der Fall ist. Irgendwann löst sich das alles wieder auf und dann sieht man, alles frei, es gab gar nichts. Wie kommt es trotzdem zum Stau?
Wir haben bei Stau, ich glaube, das versteht ja auch jeder, so eine Art Angebot auf der Straße. Eine Straße kann eine bestimmte Menge von Fahrzeugen abwickeln. Und wenn mehr ankommen, dann haben wir eben Stau. Das ist das Gleiche wie in der Supermarktkasse. Und Sie haben ja auch gerade gesagt, wenn ich einen Unfall habe oder eine Baustelle, dann versteht man relativ gut, dass dort eben dieses Angebot eingeschränkt ist. Dann können nicht so viele Leute durchfahren und dann gibt es eben diesen Stau. Wenn ich mal einen Stau habe, dann hat aber auch die Straße erstmal so eine Art Gedächtnis. Also das ist ein Effekt, der dieses Phänomen beschreiben könnte, dass Sie manchmal, wenn Sie auf der Autobahn fahren, müssen Sie langsam werden, vielleicht sogar anhalten und dann irgendwann ist es plötzlich wieder vorbei. Das kann natürlich zum einen daher kommen, dass da vorher mal ein richtiger Stau war. Also zum Beispiel war eine kurze Sperrung oder sowas. Und wenn die Sperrung weg ist, dann fahren ja nicht alle Autos, die sich da aufgestaut haben, gleichzeitig wieder los, sondern das geht vorne los, der erste fährt weg, der zweite fährt weg und so weiter. Und in der Zeit kommen ja von hinten weitere Autos an und der Stau wird hinten länger und vorne wird er praktisch kürzer. Und irgendwann treffen sich diese beiden Wellen, wie wir sagen, also so diese Anfahrwelle und diese neu ankommenden Welle und dann ist der Stau tatsächlich weg. Aber was Ihnen jetzt passieren kann, ist, dass Sie von hinten kommen, Sie laufen auf einen Stau auf, der vor einer Viertelstunde eine Ursache hatte, der aber noch nicht ganz abgebaut ist und dann müssen Sie kurz halten und dann fahren Sie wieder los und von der Stauursache selber sehen Sie eventuell nichts mehr. Das ist eine mögliche Erklärung. Ich hätte auch noch eine zweite.
Ja, sehr gerne. Also das ist das, was Sie mit Gedächtnis meinen. Ne? Also es passiert nicht genau in dem Moment, sondern weil so viele daran beteiligt sind und die Abstände zwischen den Autos dann wieder kleiner werden und dann wieder größer werden beim Losfahren, dann kann mich ein Stau treffen, dessen Ursache ja vor einer halben Stunde oder vielleicht vor einer Stunde passiert ist.
Also das wäre dann schon relativ extrem. So ein Stau kann sich tatsächlich über eine Viertelstunde, eine halbe Stunde nicht nur erhalten, sondern er bewegt sich auch entlang der Straße und zwar gegen die Fahrtrichtung. Das ist irgendwie logisch, weil Sie stellen sich ja, wenn Sie an den Stau ankommen, stellen Sie sich ja hinten an und dadurch machen Sie den Stau um ein Auto länger.
Schönes das heißt, Bild, der Stau bewegt sich. Ja.
Ja, der Stau bewegt sich tatsächlich. Aber wenn ein Stau mal da ist, dann löst er sich nicht zack plötzlich auf, weil die Sperrung weg ist, sondern dann muss er abgebaut werden und während des Abbaus bewegt er sich.
Das nimmt man natürlich nicht wahr, wenn man selber drinsteht. Dann sieht das ja aus als Ruhe für einen alles. Und dass diese beiden Linien kann man sozusagen nur aus der Vogelschau gucken, also nur als Wissenschaftler sozusagen in der Simulation vielleicht.
Ja, also in der Simulation natürlich auf jeden Fall. Sagen wir ganz früher so die altvorderen Verkehrsforscher, die noch mit dem Hubschrauber bei der Autobahn geflogen sind, um sowas zu sehen. Da gibt es einen netten Film von einem Kollegen aus Stuttgart von vor 50 Jahren. Aber heute ist es auch ein bisschen einfacher geworden, weil wir haben ja so Sachen wie Google Traffic. Also wir können heute eigentlich unglaublich genau sagen, wie im Moment die Situation auf der Autobahn ist. Und ich glaube, wir sprechen jetzt ja mal gerade vor allem über die Autobahn. Und viele Fahrzeuge, die da fahren, die melden ihre Position, ihre Geschwindigkeit an eine Zentrale. Und diese Zentrale macht diese schönen Bilder, die wir dann in Google Traffic zum Beispiel sehen können. Und dadurch haben wir heute einen ganz neuen Blick. Ist eigentlich auch für Nichtwissenschaftler möglich, sowas mal mit anzugucken. Ne?
Heute ist der Stau rot, weil Google Maps den Stau rot macht. Sie wollten noch eine zweite Ursache für den Stau nennen.
Also der Verkehr bricht irgendwann zusammen. Das heißt, statt dass Sie noch mit 100 oder 80 oder so fahren können, müssen Sie plötzlich 30 fahren, 20 und anhalten. Das wird ausgelöst von Bremsvorgängen normalerweise. Das heißt, ein Fahrzeug bremst Und das ist vielleicht noch kein Problem, aber ein Fahrzeug hinten dran muss ja dann auch bremsen. Und dieses Fahrzeug hinten dran hat aber eine Reaktionszeit. Wir rechnen mit ungefähr einer Sekunde Zeit, die man braucht für die Wahrnehmung, für die Reaktion, also Fuß aufs Bremspedal und dann auch bremsen. Und wenn Sie nicht vollständig bei der Sache sind, dann kann es auch ein bisschen mehr werden. Da kommt ja auch diese Regel her, dass Sie ungefähr 2 Sekunden Abstand halten sollen, weil das ist Ihre Sekunde Reaktionszeit und ein bisschen Reserve. Und wenn Sie die jetzt aufbrauchen, dann müssen Sie selber vielleicht ein bisschen stärker bremsen als das Fahrzeug vor Ihnen, weil Sie nicht gleich gemerkt haben, dass der bremst. Und dem hinten dran geht es wieder genauso. Der muss noch ein bisschen stärker bremsen als Sie und dann kriegen wir so ein Aufschaukeln. Ich glaube, das kann man sich ganz gut vorstellen, wenn Sie jetzt ganz viele Autos nehmen, die alle ganz eng hintereinander herfahren und jeder muss ein bisschen stärker bremsen als der andere, dann sind wir irgendwann beim Stehenbleiben.
Kann man gut verstehen, wenn, ja.
Ja, und wenn wir diese Kette von Autos und diese Kettenreaktion angucken, und jetzt mal zwischendrin eine größere Lücke hätten, zum Beispiel mal 10 Sekunden Lücke, dann würde sozusagen diese Kettenreaktion unterbrochen, dann würde das letzte Auto, das gebremst hat, könnte dann wieder beschleunigen, bevor das nächste überhaupt da wäre. Das heißt, diese Kettenreaktion kann man unterbrechen durch größere Lücken. Und das ist jetzt der Punkt. Je mehr Verkehr ist, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es diese größeren Lücken gibt. Wenn alle Leute mit dem Mindestabstand fahren, und wir haben ja vorhin gesagt, ungefähr 2 Sekunden, wenn alle Leute im 2 Sekunden Abstand fahren, die Stunde hat 3600 Sekunden, jedes Auto braucht 2 Sekunden, das heißt, wir landen dabei, dass wir 1800 Fahrzeuge maximal überhaupt darüber kriegen. Und wenn die alle da sind, dann kann eine Kettenreaktion praktisch nie unterbrochen werden. Dann kommt einmal so ein Anlass, dann schaukelt sich's auf und dann bricht der Verkehr zusammen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Zusammenbruch passiert oder dass die Kettenreaktion nicht unterbrochen werden kann, die steigt halt, je mehr Verkehr da ist. Je dichter der Verkehr ist, umso eher passiert das.
Die Hölle sind eben die anderen. Also wenn man alleine wäre, dann wird es auch gar keinen Stau geben. Aber kriegen wir es vielleicht in Zukunft auch irgendwann hin, alle miteinander zu fahren, ohne im Stau zu stehen? Also es gibt ja schon lange die Erzählung vom selbstfahrenden Auto, das wir immer noch nicht haben. Das kann den Abstand ja halten und vielleicht sogar mit den anderen Fahrzeugen kommunizieren. Gibt es da die Chance, in eine staufreie Zukunft zu fahren?
Also wenn Sie jetzt so ein Szenario sich vorstellen, eine Zukunft, in der alle Fahrzeuge so automatisch gesteuert werden, dann funktioniert das prima. Dann kriegen Sie viel mehr Verkehr über die Autobahn. Dann haben wir vielleicht die 4-fache Menge. Dann sind wir nicht bei 2000, sondern bei 8000. Alle fahren ganz eng. Aber, großes Aber, das ist ja relativ ferne Zukunft. Also selbst wenn wir morgen früh Autos kaufen könnten, wo Sie bei der Ausstattungsliste ankreuzen können, ich will automatisch fahren, dann würden jetzt ja nicht innerhalb von einer Woche alle Autos automatisiert fahren. Das Auto in Deutschland ist im Mittel 10 Jahre alt. Wenn Sie dieses Szenario volle Automatisierung haben wollen, dann brauchen Sie 20 Jahre, wenn die Technik morgen da wäre.
Die andere Möglichkeit, wenn wir nicht die selbstfahrenden Autos haben, die den Stau vermeiden, könnte ja die sein, die Autobahnen auszubauen. Der Ausbau der Autobahnen grundsätzlich, ist das ein Mittel, um Stau zu reduzieren?
Und dann ist in dem Moment erstmal der Stau wahrscheinlich weg, weil Sie die Menge von Verkehr, die da ankommt, die können Sie jetzt einwandfrei abwickeln. Unser Problem ist aber, dass mittelfristig jetzt noch was zusätzlich passiert und das ist ein Effekt. Die Verkehrsplanung weiß schon aus 50 Jahren Erfahrung, dass immer, wenn ich Ihnen etwas anbiete, mehr Straße oder mehr Bahn zum Beispiel, dass das dann auch genutzt wird. Wir haben in Karlsruhe so ein Beispiel, wir haben unsere Rheinbrücke. Die Rheinbrücke hat jeden Morgen Stau. Und trotz dieses Staus wohnen eine Menge Leute in der Pfalz. Die ziehen aus Karlsruhe, obwohl sie in Karlsruhe arbeiten, in die Pfalz, weil sie dort schöner wohnen können und billiger. Und dann stauen sie sich morgens eben durch die Rheinbrücke. Wenn wir diesen Stau beseitigen durch Ausbau, dann werden noch mehr Leute in die Pfalz ziehen und in die Stadt pendeln. Jetzt kann man sagen, okay, das ist prima, wir wollen das, weil die Leute ja davon was haben. Man muss sich nur darüber klar sein, dass dieser Ausbau von Kapazität mittel- und langfristig dazu führt, dass diese Kapazität wieder geschluckt wird vom Mobilitätsbedürfnis der Bevölkerung. Und immer wenn sie irgendwo schneller werden, wird das verwendet, um noch weiter zu fahren und nicht um die Zeit zu sparen. Und das heißt, der Ausbau bringt uns kurzzeitig Linderung, anschließend haben wir aber mehr Verkehr und sogar vielleicht wieder den Stau. Und letzter Punkt dazu, im Moment haben wir gerade ein Klimaproblem. Und die ganzen technischen Lösungen für das Klimaproblem brauchen auch noch Zeit. Und was wir kurzfristig nicht machen sollten, ist Verkehr und Mobilität jetzt im Moment noch steigern.
Also könnte man sogar sagen, der Stau hat eine gute Lenkungswirkung unter Umständen. An bestimmten Stellen sorgt er dafür, dass die Leute nicht so gerne zum Beispiel das Auto benutzen. Und das ist eigentlich, wenn man den Klimawandel anguckt, für den Klimaschutz gut und auch für den Ressourcenverbrauch.
Also das ist immer schwierig, da so uneingeschränkt Ja zu sagen. Dem Verkehrstechniker blutet das Herz wahrscheinlich wie jedem Verkehrsteilnehmer, wenn er sagt, ja, der Stau hat ja auch irgendwas Gutes, weil er verkehrstechnisch wollen wir keinen Stau. Wenn ich die gleiche Menge Fahrzeuge mit und ohne Stau bewegen kann, dann ist es ohne Stau mit weniger Energieaufwand, mit weniger CO2-Produktion. Also das sieht, die Bilanz sieht verkehrstechnisch im Moment immer gut aus. Aber durch diesen langfristigen Effekt ist es halt tatsächlich so, wir kriegen kein Gleichgewicht hin zwischen Bahn und Straße und auch in, wenn Sie in die Stadt reingehen, ja genauso Straße und im öffentlichen Nahverkehr dort. Wir kriegen kein Gleichgewicht hin, ohne dass wir die Systeme ein bisschen an den Anschlag fahren. Und Anschlag fahren heißt halt bei der Straße, dass wir auch in den Spitzenzeiten Stau haben.
Peter Fortisch, Leiter des Verkehrsinstituts des Karlsruher Institute of Technology, der weiß, wozu der Stau gut sein kann. Der Stau, die erste Etappe unserer Matinée im Sommer in SWR Kultur.